Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer.
Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge zur Hörspielreihe Dark Berlin. 8 Hörspiele gibt es. Wir werden uns einige Male treffen und über die einzelnen Fälle, über die einzelnen Hörspielfolgen sprechen. Im Studio, in den Fritz-Ton-Studios, Sabine Hinrichs, Regisseurin, Peter Minges, Produktionsleiter und Johanna Schmidt, Autorin der Hörspielreihe. Hi.
Hallo.
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 Hi.
Wir sind im Grunde beim zweiten Fall angekommen, der Fall Trautmann. Und wir sind jetzt erst, zeitlich gesagt, in den 1920er Jahren, die eigentlich die goldenen 20er Jahre sind. Aber die goldenen sind bei euch nicht wirklich so deutlich. Da geht es eher um Brutalität, um die dunklen Seiten Berlins, um die dunklen Seiten dieser Stadt. Vielleicht hören wir am besten einfach mal kurz in die Folge rein, um mal so einen gewissen Eindruck zu bekommen. Und ich glaube, es ist auch relativ deutlich gleich, worum es da geht.
Ich krieg keine Luft. Lass mal.
Ja, eine mörderische Szene natürlich im Fall Trautmann. Worum geht es in dieser Folge, Johanna?
Um einen Doppelmord an Mutter und Tochter. Ich weiß jetzt immer nicht, wie viel ich denn verraten kann, darf, soll.
Doch, natürlich schon ein bisschen einfach. Oder zum die Hintergründe dieses Falls. Warum ist der ausgewählt worden? Was ist das Spannende und worauf kann man sich da freuen oder worauf kann man Angst, wovor kann man Angst haben? Ja, Freude ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber
ja. Ich meine, ausgewählt wurde er natürlich schon aufgrund der Brutalität, die in diesem Fall vorkommt. Also wir haben, alle Fälle sind irgendwie brutal. Und ich will die auch gar nicht jetzt gegenüberstellen und sagen, der ist brutaler als der, also lassen wir den weniger brutalen raus.
Aber der fällt hier schon.
Der fällt hier sehr besonders raus, dieser Fall, weil er in einer Person, in diesem Wachtmeister Gerd, eigentlich wirklich eine verlorene Generation zeigt. Also der Mann war damals 22, 23, sowas, also ein blutjunger Mensch, der aus dem Krieg nach Hause kam, aus dem Ersten Weltkrieg, impotent war.
Durch den Krieg impotent geworden, nicht grundsätzlich.
Impotent geworden durch den Krieg, genau, kokainabhängig. Und es kam noch etwas dazu, dass er wohl im Krieg, ist ihm ein Buch in die Hände gefallen zum Thema Nekrophilie, das heißt also Sex mit Toten, Geschlechtsverkehr mit Toten. Und das hat ihn richtig, um in der heutigen Sprache mal zu bleiben, angefixt. Das wollte der unbedingt machen, so. Und so haben wir ihn, aber in Wirklichkeit ist er, wenn man den Fall liest, es ist eine völlig verlorene Figur, eine hochdramatisch, tragische Figur, nicht dramatisch, hochtragische Figur. Und das hat uns dann schon gereizt, auch diesen Fall zu nehmen. Und durch die beiden Frauen, die vorkommen, also Mutter und Tochter, wird nochmal das Elend, die Armut der Menschen auch noch mal gezeigt und in welche Situationen die geraten sind, weil sie natürlich auch um Alkohol zu kaufen, haben sie ihre Körper verkauft, so, und plötzlich haben diese beiden Kräfte sich getroffen, also dieser Gerd und diese beiden Frauen, und das ist natürlich am Ende ist das grauenvoll zu Ende gegangen, so.
Die beiden Frauen sind natürlich in dem Fall die Opfer. Der Täter, Kriegsheimkehrer, traumatisiert. Man taucht natürlich mit diesen Schicksalen wirklich in diese Zeit ein. Macht das auch den besonderen Reiz aus, Johanna?
Reiz ist in dem Zusammenhang schwierig. Also ich kann mich erinnern, ich habe ja den Sommer über diese Folgen geschrieben. Und in sowas einzutauchen, dieser Mord geschah ja auch nachts und zwei Frauen, Opfer und Mutter und Tochter und dieser eigentlich arme Kerl, der dann aber zu so einem, zu zu so einem Mörder wird, zu so einem Tier wird. Und das bei strahlendem Sonnenschein und draußen 35 Grad, das war schon schwierig. So. Also ich musste, jetzt glaube ich, wäre das einfacher, ne? Wenn's so Winter und grau und dunkel, kommt man schneller in so eine Stimmung. So Fenster abhängen und kurz eintauchen, das hat geholfen, aber da muss man wirklich gute Pausen einbauen und da wieder rauskommen, weil das zieht einen schon sehr da rein und sehr, sehr runter, weil es alles im Prinzip gibt's nicht wirklich ganz klar eine Täter-Opfer, der eine ist der Böse, die anderen die Guten, sondern irgendwie sind gefühlt in dieser Zeit alle Opfer und also mir ging das schon teilweise sehr nah. Ja.
Sabine, gibt es dann Tricks, um so eine düstere Stimmung, um so ein fürchterliches Szenario, um so auch eine fürchterliche Tat irgendwie stärker noch zu präsentieren oder noch zu unterstreichen, oder muss man da gar nichts mehr machen? Steht das einfach für sich? Ist das so brutal schon alleine in der Beschreibung, dass man sagen kann, da braucht man nicht mehr extra Druck geben?
In der Aufnahme jetzt.
In der Aufnahme, ja. In der Inszenierung.
Also wir haben das eigentlich immer möglichst schlicht gelassen, weil in der Schlichtheit dieses Grauen viel besser rauskommt, als wenn man irgendwie noch Dramatik obendrauf packt. Und genau, sowohl der Sprecher als auch die wunderbaren Schauspieler, die das wirklich, also wenn man es hört, die Stimmen haben so eine so Spieltiefe, das ist ganz, ganz großartig und das reicht schon. Und so schlicht wie möglich, damit es eben an sich wirken kann.
Ihr habt über Kriegsheimkehrer gesprochen, über das Elend in großen Teilen der Stadt und der Region um Berlin. Inwieweit beherrschte das wirklich diese Zeit? War und wie sehr zeigt sich das eben auch in diesen Fällen, die ihr ausgewählt habt?
Du meinst die Brutalität?
Ja. Ist die Brutalität Symptom oder ist sie einfach vorhanden?
Ich glaube, die gehörte damals zum Teil auch zum Alltag. Also die haben in Verhältnissen gelebt. Also wir haben das ja auch auf den Fotos gesehen, die wir im Archiv auch mit fotografiert haben. Man guckt drauf und sieht eine Szenerie, wo ein toter Mensch mit abgebildet ist. Und das ganze Szenario drumherum ist so elendlich runtergekommen, dreckig, also mit rudimentärer Ausstattung geflickt, dass man denkt, oh, also was sind wir heute geschützt und behütet im Verhältnis, wie damals Menschen, also und das war der ganz normale Alltag, da hat sich niemand drüber mokiert, sondern die haben einfach so gewohnt, wie auch mit diesen Schlafgängern, ne, die dann in die Wohnung tagsüber sich einfach hingelegt haben, morgens wieder aufgestanden und arbeiten gegangen sind oder nachts im Wechsel, wie auch immer. Das hat einfach, glaube ich, auch zum Alltag gehört. Da hat man, wenn man irgendwas wollte, sich mit Ellbogen durchgesetzt und ist auch mal brutal geworden. So stellt es sich dar, für uns jedenfalls jetzt, wenn wir drauf gucken. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Leute das damals, oder ich weiß es nicht, aber ich stelle mir das so vor, dass es damals gar nicht so präsent war, diese Brutalität. Eher, dass wir heute aus unserer Komfortzone aus da ganz anders drauf gucken.
Ja, war das eine grauere, rohere Gesellschaft? Gab es da mehr Morde, gab es da mehr Gewalt, mehr Verbrechen als heute? Da bin ich mir gar nicht so wahnsinnig sicher.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es mehr Verbrechen gab. Ich glaube, jede Zeit, also wir leben, in jeder Zeit gibt es prekäre Verhältnisse. Und natürlich ist es so, wenn man Berlin in der damaligen Zeit sieht, ich glaube, die Industrialisierung war jetzt gerade mal so 40, 50 Jahre her. Und alles strömte natürlich aus den Dörfern in diese Stadt, in diese wirklich beengten Zustände. Da braucht man nur mal im Internet einzugeben, Berlin 20er Jahre Wohnsituation. Das ist schon ziemlich gruselig. In Kreuzberg, Neukölln, 4, 5 Hinterhöfe, Dunkelheit, Menschen, die zu fünft in einem Zimmer gewohnt haben oder mehr oder weniger gehaust, die dazu eben noch, weil du gerade sagtest, Schlafgänger, die ihre Betten vermietet haben. Es gibt Fotos, wo Leute ein Schwein in ihrer Wohnung hatten. Einfach so, das war Schlachtvieh, haben sie in ihrer Wohnung gehalten. Jetzt denkt man, oh Gott, was ist das alles furchtbar? Ja, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Natürlich, wir haben heute auch prekäre Verhältnisse. Aber damals war das wirklich sehr, sehr extrem. Die sanitären Verhältnisse alleine waren ja nicht so wie heute. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja 72 nach Berlin gezogen, das erste Mal, und hatte auch eine Wohnung mit einer Toilette, eine halbe Treppe tiefer, kein fließend warmes Wasser. Also es war, wenn ich das mal so übertrage, 50 Jahre vorher, da haben in dieser Wohnung, wo ich alleine gelebt habe, waren da 5 Leute drin. So, also das war schon heftig, hart, brutal und natürlich auch entstand da Aggression, weil die Leute oft dann in so einem beengten Raum, werden die ja aggressiv, die haben ja gar keinen Freiraum. Spielt der Alkohol vielleicht noch eine große Rolle, dass die natürlich viel getrunken haben. Also ich will diese Menschen von damals nicht schlecht reden oder so, aber die Situation war schon ziemlich übel, muss man sagen, ja.
Bei Berlin habe ich in dieser Zeit, 1920er Jahre, habe ich immer diesen Eindruck, dass es ein ganz spezielles Zeitfenster ist. Einerseits das, was du auch angesprochen hast, diese Hoffnung, diesen Traum, schon diese Wünsche oder dieses Sehen der goldenen 20er, dieses Ausleben können, dieses in die Stadt wollen, dann andererseits Tod und Verderben, buchstäblich und wirklich ganz praktisch nach dem Krieg, nach der spanischen Grippe und andererseits schon dieses Aufkommende des Nationalsozialismus. Das ist, glaube ich, ein tatsächlich einzigartiges Feld, also natürlich nicht schön, aber das ist das, was ich auch immer mit reizvoll dabei meine. Also es ist so ein unglaublicher Schmelztiegel. Und ich glaube, das findet sich wahrscheinlich in fast allem wieder, was man aus dieser Zeit kennt, sieht. Jedes Bild, jede Geschichte, die man hört. Und natürlich ganz speziell in solchen Kriminalfällen wahrscheinlich auch. Wie geht's weiter mit Trautmann? Und was passiert vor allen Dingen auch in der Geschichte von Gennert und von dem Kriminalassistenten Darkovic, geht es da weiter? Ist da eine Chronologie zu erkennen? Geht es, was wird da weiter erzählt?
Ich würde schon sagen, dass es, dass eine Chronologie langsam ersichtlich wird, weil letztendlich soll es ja darauf hinauslaufen, dass Darkovic und Gennert sich näher kommen oder mehr miteinander zu tun haben, mehr miteinander arbeiten und dass man auch die Figuren privat besser kennenlernt. Also zumindest im Fall von Darkovic, glaube ich, fangen wir da in der zweiten Folge langsam an, mehr seine Hintergründe zu beleuchten. Und in dem Fall Trautmann, ja, die zwei Frauen werden tot aufgefunden von einer Nachbarin. Und dann beginnen die Ermittlungen. Und relativ schnell kommt man ja auf den Gerd. Und dann kommen wir auch relativ schnell in die Verhörsituation von Gennert, der sich immer sehr respektvoll und sehr fast schon liebevoll um die Verdächtigen bemüht und kümmert und mit denen redet. Und dann tauchen wir halt ein in diese Psyche des Kriegsheimkehrers und des drogenabhängigen Mörders Gerd. Ja. Aber zu den 20er Jahren, es ist natürlich tatsächlich faszinierend, dass auf der einen Seite war das ja hier die Kulturhochburg. Und ich glaube, es war ja auch das erste Mal, Frauen haben ihr Korsett abgelegt. Das war ja revolutionär. Und man hatte Frauen in Hosen und mit kurzen Haaren und so. Das ist ja danach quasi wieder eingeschlafen bis in die 70er Jahre, so komplett. Aber das muss ja, ich glaube, es war auch für Frauen natürlich unglaublich reizvoll, nach Berlin zu kommen. Und hier frei sein zu können und nicht verheiratet sein zu müssen und auch was anderes tun zu können. Das glaube ich war auch, also, es hat ja nicht nur Mord und Totschlag und Elend, sondern auf der Seite kulturell und vom frauenfeministischen Standpunkt aus war es, glaube ich, tatsächlich eine goldene Zeit. Kurz.
Eine Zeit tatsächlich, die ganz simpel auch daran lag, dass die Männer weg waren oder tot.
Ja,
dazu sage ich
ja.
Nicht.
Ja. Ja. Kann das eine Lösung sein?
Ja. Aber was in der Geschichte halt vorkommt, dass wir ja Darkovic ist ja der Lernende. Das heißt, durch ihn bekommen wir einen Blick darauf, wie andere gearbeitet haben, weil er das erste Mal erlebt. Zum Beispiel diese Szene, als Gennert den Wachtmeister Gerd verhört und man daneben sitzt, wie Gennert verhört hat, eben auf ganz zugewandte Art, freundliche Art, verständnisvolle Art. Also ohne, dass er jetzt groß Mitleid hatte oder sich da irgendwie drauf eingelassen hat, der hat schon seine Distanz gewahrt. Aber er war dann halt der zugehört hat. Und ich glaube, in der Zeit war nicht viel Zeit, Verständnis aufzubringen und zuzuhören. Oder das hat man damals vielleicht auch gar nicht so gemacht. Also wenn ich dort denke, zum Beispiel wenn ich mit meiner Mutter über die frühere Zeit rede, auch mit meiner Oma, und sie sagt dann immer, also wir haben damals uns nicht so offen über Dinge unterhalten, weil das hatte man nicht gelernt, das hat man nicht gemacht. Und nicht, dass nicht die Liebe und das Vertrauen da war, aber das fand so einfach noch nicht statt. Und also meine Oma ist ja passt in die Generation, und da sitzt man eben neben Gennard, der so ganz verständnisvoll auf ein Leben guckt und sagt, Mensch, ja, na, das war nicht einfach, ne? Und das mal zu hören von ihr, also dass jemand zu einem sagt, Mensch, du hast es auch nicht einfach. Das ist, glaube ich, so immer auch oft der Knackpunkt gewesen, an dem die Täter einfach mal losgelassen haben und gesagt, ja, nee, hatte ich auch nicht. Und dann fließt es aus ihnen raus. Und das war diese Verhörtechnik eben auch von ihm, die so besonders ist. Und ja.
Ist ja auch ein Profiler-Methode oder eine psychologisch gute Methode im Grunde, um jemanden zum Sprechen zu bringen. Es bringt ja nichts, wenn man die ganze Zeit auf Konfrontation aus ist.
Also er war kein Onkel.
Nein.
Er war ein knallharter Polizist, der wusste, wenn ich die Leute unter Druck setze, brauche ich endlos lange, bis die irgendwas zugeben. Also hatte der hatte so eine grüne Plüschcouch gehabt, und da hockten die sich immer hin. Und dann, er war ja auch dick, er war ja 130 Kilo schwer, und dann hat er die Leute da immer hingesetzt, also die Verdächtigen. Und dann hat er immer seine Sekretärin gerufen und sagte, bringst du mal eine Bockwurst. Dann haben die über Bockwurst gebracht, und gab's mal Stöpperken, gab's auch mal. Und dann hat der mit denen geredet und hat die sehr sanft behandelt, im Grunde genommen. Er hat die nie also ich weiß nicht, ob er sie je unter Druck gesetzt hat, wird er auch gemacht haben. Aber seine Technik, also die Art und Weise, wie er verhört hat, war immer Mittel zum Zweck. Und nicht, weil er so ein netter Mann war, dann hätte der nie einen Fall aufgeklärt. Aber er hat immer gesagt, und das ist das Besondere an Gennard, über seine Verdächtigen hat er immer gesagt, die fasst mir keiner an. Also der hat sie immer als Menschen behandelt. Er hatte nie Mitleid oder sowas, aber er hat sie immer als Menschen gesehen, hat sie als Menschen behandelt und so aus ihnen die Sachen rausgelockt. Und er hat halt eben, und es war damals wirklich eine Ausnahme, wenn wir überlegen, wir sind ja immer noch in der Nach-Kaiserzeit, Kaiser-Wilhelm-Zeit, strenge Ordnung, Untertanendenken, war der sehr liberal. Also der hat ja in drei verschiedenen Systemen gearbeitet. Erst in der Kaiserzeit, dann in der Weimarer Republik und dann unter den Nazis. Und er war ein sehr liberaler Mensch für seine Zeit. Dadurch hatte der natürlich auch geistig, war der ganz anders drauf als so ein normaler Polizist.
Er war so liberal, dass er dann auch, so steht es zumindest in seinem Wikipedia-Eintrag, dass er deswegen auch nicht so schnell befördert wurde, wie es seiner Qualifikation eigentlich zustehen würde.
Richtig, ganz genau. Ja, genau.
Wir haben jetzt ganz oft ihr habt ganz oft die Verhörsituation und die Art und Weise, wie Gennard seine Verdächtigen verhört hat, angesprochen und wie respektvoll und gut er das getan hat. Was mich interessiert ist, sind diese Verhörprotokolle auch in den Akten? Heißt, ihr hattet auch wirklich die tatsächlichen Fragen und Antworten drauf, oder sind es immer nur Zusammenfassungen?
Das sind Zusammenfassungen. Es wird zwar immer wieder zwischendurch darauf hingewiesen, schriftlich auf die Verhörsituation und was er gesagt hat. Es gab nur ein einziger Fall. Und da war ich wirklich, ich dachte, was ist das denn? Der gesamte Dialog zwischen dem Polizisten und der Mörderin. Wort für Wort, über mehrere Seiten hinweg. Das ist echt Born. Also das ist dann wirklich großartig. Aber ansonsten waren es einfach Berichte, so wie ein Polizist abends sich halt hinsetzt, noch nach dem Feierabend, du musst da irgendwas niederschreiben. Und teilweise auch wirklich lang, also manchmal so 10, 15 Seiten, manchmal relativ kurz. Und auch immer gerne mal wieder das versehen mit der Unterschrift von dem Kriminalrat Gennard. So, und das, die Fälle selber haben wir haben wir eher, sage ich jetzt mal so, glaube ich, eher aus den Verhörsituationen rausgenommen. Und nicht so sehr, dass da die wörtliche Rede stand, wie was die da nun gesagt haben.
Ich muss zugeben, das meiste habe ich mir tatsächlich auch ausgedacht. Also, weil es war auch nicht in jedem Fall direkt Gennard, der die Verdächtigen oder die Zeugen tatsächlich verhört hat. Aber wir können, also wäre ja nicht so interessant, wenn man irgendeinen Polizisten jedes Mal das Verhör führen lassen. Deswegen das meiste ist entweder ausgedacht oder halt aus dem Zusammenhang genommen. Und nur in dem letzten Fall hatten wir das Glück, dass da dieses Verhör.
Wie würdet ihr denn das Verhältnis beschreiben von historischer Genauigkeit und künstlerischer Fiktion drumherum? Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich das höre, wenn ich Dark Berlin, die Hörspielreihe, mir anhöre, dass ich nicht ganz falsch liege?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich weiß noch, dass ich mich in einer Folge beim Wetter vertan hatte mit dem Wetterbericht und da hatte ich das Glück, dass Sabine mich darauf hingewiesen hat. Nein, also eigentlich so, was so die Umstände angeht, die politischen Gegebenheiten, das Wetter, was Tagesgeschehen angeht und was zum Beispiel auch das Verhörzimmer oder das Amtszimmer von Gennert angeht, da haben wir uns eigentlich bemüht, so genau und so exakt wie möglich zu arbeiten. Und dann hatten wir das Wahnsinnsglück, den Dr. Henning Fülle zu haben, der uns historisch beraten hat und dann schon öfter darauf hingewiesen hat, das gab's da noch nicht, oder? Ne? Also ich würde sagen, von den Fakten her ist schon 80-20.
Mhm. Genau, also im Grunde ist die Geschichte, die um die Fakten herum gestrickt ist, die ist fiktiv. Möglichst nah übrigens immer an den Fakten selber. Wir haben zum Beispiel, gab verschiedene Gerichtsmediziner in denen so. Wir haben jetzt eine Figur daraus gemacht, damit nicht jedes Mal immer wieder ein neuer kommt und ein neuer Name kommt. Das ist natürlich dann so die künstlerische Freiheit, die wir uns da genommen haben, dass nicht ständig in jeder Folge ganz viele neue Namen kommen. Und aber wie Johanna schon gesagt hat, wir haben uns, soweit es uns möglich war, an die Fakten und an die Geschichtsdaten und an die Namen und an die Person auch in ihrer Beschreibung gehalten.
Also man kann sich darauf verlassen, dass es eine Widerspiegelung der Zeit ist, dass die Fälle, so wie wir sie darstellen, tatsächlich so passiert sind. Wir haben uns natürlich an die Berichte gehalten, die Polizisten damals niedergeschrieben haben. Aber wir haben uns natürlich die Freiheit genommen, einen Raum zu schaffen, in dem das Ganze stattfindet. Also zum Beispiel gerade in dem Fall Trautmann gibt es eine Kneipenszene. Die hat natürlich so nicht stattgefunden, weil wir waren ja nicht dabei. Aber die hätte so stattfinden können mit den Dialogen und so weiter. Das ist, also wir benutzen einfach historische Figuren, bringen sie in ihr Umfeld und erzählen aber natürlich drumherum noch eine Geschichte. Aber die Fälle selbst, da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen, dass die genauso abgelaufen sind. Und ich bin sicher, dass die Polizisten damals es auch genau akkurat so aufgeschrieben haben.
Also das Crime is true.
Crime is true. Wir haben übrigens eine interessante Geschichte, weil du gerade gesagt hast, dass wir diesen Dr. Störmer, und dieser Dr. Störmer war der Gerichtsmediziner, den gab es wirklich. Und es war ein Schauspieler hier, der Henning Kober. Und dann haben wir am Ende der Aufnahme festgestellt, durch ein Gespräch, dass der wirklich Mediziner ist. Also der Schauspieler selber ist Arzt. Ja, der
genau.
Dr. Also, Störmer
mehr geht nicht.
Hat.
Ja. So echt seid ihr. Ja. So echt seid ihr. Wir haben auch Mörder nur mit echten Mördern.
Nein. Ja, aber ich will euch jetzt Mörder nur mit echten Mördern.
Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer zweiten Podcast-Folge und ich wünsche unglaublichen Spaß. Nein, um Gottes Willen. Ich wünsche tatsächlich viel Spannung, gerade bei diesem Fall, der wirklich ein bisschen an die Nieren geht, kann man nicht anders sagen, der Fall Trautmann. Und freue mich auf ein Wiedersehen, möglichst bald, im nächsten Podcast.
Dankeschön.
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 Vielen Dank. Das Hörspiel Dark Berlin kann man in allen Online-Bookshops erwerben. Fritz Thon.